praise God. We wollen Jesus anbeten, Jesus preisen, Jesus auf den Thron setzen. Halleluja, Vater, ich danke dir heute Abend für Jesus, dass er gegenwärtig ist durch seinen Heiligen Geist. Und ich preise, Jesus, dass du uns hörst, dass du uns siehst, dass du uns verstehst und dass du dich um uns kümmerst. Ich danke dir heute Abend für deine Gegenwart. Amen. Mein Thema heute ist, Jesus macht alles neu. Im letzten Buch der Bibel steht, siehe, ich mache alles neu. Und das ist gewiss. Und schreibe fest, ich mache alles neu. Und die Frage, die mich heute bewegt, ist, was haben wir seit Jesus da war? Seit Jesus die Erde besuchte, seit Jesus gestorben, seit Jesus auferstanden ist, seit Jesus in den Himmel gefahren ist. Was habe ich von Jesus? Was haben wir davon? Was hat er Neues gebracht? Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen werden wir uns über Engel unterhalten. Engel sind dienstbare Geister. Wir haben über 300 Bibelstellen, wo die Engel behandelt werden in der Heiligen Schrift. So, ich möchte über die Engel etwas sagen, was sehr selten, sehr wenig gepredigt wird, aber die sind real. Viele Menschen können dabei nichts anfangen. Sie denken, das ist nur so Fledermäuse oder irgendwelche Weihnachtspüppchen. Nein, Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt, den Heiligen zu helfen. Oft sind wir machtlos, hilflos, schwach und da kommt ein Engel und stärkt uns, so wie beim Heiland. Der Engel hat im Garten Gethsemane ihn gestärkt. Also das so weiter. Dann am Sonntag wird das Thema sein, vertraue Gott in allen Dingen. Nicht nur in geistlichen Dingen, nicht nur in finanziellen Dingen, nicht nur in körperlichen Dingen, in allen, komplett. Seele, Geist und Leib. Der Herr möchte uns überall dienen. Jetzt zum Thema. Was hat uns Jesus Neues gebracht? Was hat die Menschheit vorher nicht gehabt? Und was hat sie jetzt? Und es gibt eine Zeit vor Christus und eine Zeit nach Christus. Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Jesus sagt, den Alten ist gesagt, aber ich sage euch, den Alten, den Juden, den Israeliten, dem alten, alttestamentlichen Volk Gottes, ist gesagt, macht das und macht jenes, aber ich sage euch was ganz Neues. Und dann sagt er, wahrlich, wahrlich, also hundertprozentig und dann ganz bestimmt. Er sagt etwas total Neues, bringt was Neues, was vorher niemand gesagt hat. Denn wir lesen ja von Jesus, er predigt anders als die Schriftgelehrten, mit Vollmacht. Er hat Kranke geheilt, er hat sein Wort unterstrichen. Da kamen Leute zu Jesus, als er jemanden Sünden vergeben hat. Ja, wie erlaubst du dir, Sünden zu vergeben? Und das ist das Neue. Jesus erlaubt sich, den Menschen Sünden zu vergeben. Und dann pustet er seine Jünger an und sagt, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie auch erlassen. Also wir haben Vollmacht und Autorität, nicht nur um Vergebung zu bitten für uns, sondern auch für andere. Und wem ihr die Sünden erlasst, dem werden sie erlassen. Was hat Jesus noch Neues gebracht? Also ist eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das alles zu behandeln. Er hat das jüdische Gesetz gebrochen. Den Alten ist gesagt, halte den Sabbat. Und was hat Jesus gemacht? Permanent, regelmäßig am Sabbat geheilt. Sabbat ist der Tag des Herrn. Und eigentlich an seinem Tag hat er gewirkt. Also das war der Herr Jesus. Er hat von Frauen sich berühren lassen. Er hat Aussätzige besucht, Aussätzige gereinigt. Also normalerweise, stell dir mal vor, das wäre das gleiche Ebola. Verstehst du, Jesus? Jesus geht zu den Leuten, die da in Afrika irgendwo Ebola hat. Und er hat nicht Angst vor der Krankheit. Er ist nicht ausgewichen. Und er hat gesagt, na, mit denen will ich nichts zu tun haben. Er hat gerade den Menschen, die hoffnungslos waren, verzweifelt waren, denen hat er gedient. Interessanterweise ist auch die Jünger, die haben beim Heiland nicht langweilig gehabt. Da gab es immer was Neues, gab es immer eine Aufregung, irgendwas ist passiert. Er trieb Dämonen aus. Das haben die Pharisäer nicht geschafft. Die haben die Leute beschwichtigt, beruhigt, ihnen Tabletten gegeben, so wie heute man bei Depressionen macht, dass man Tabletten gibt. Aber das war auch alles. Aber Jesus hat die Dämonen ausgetrieben. Sei frei, sei los und dergleichen. Wer an Jesus glaubt, der steckt in einem ganzheitlichen großen Erneuerungsprozess. Das ist das Neue. Jesus macht neu. Menschen haben versagt. Und die Frage, die mich heute bewegt, ist, was macht Gott mit Christen, die versagen? Und wir Christen versagen mannigfaltig. Wir versagen alle, jeden Tag. Jeden Tag muss ich neu aufstehen und sagen, lieber Gott, gestern war wieder nichts. Dieser Tag soll der Tag sein, den du gemacht hast. Lass mich fröhlich sein. Herr Jesus, gib mir Mut und Kühner, dass ich wieder von vorne anfange. Und das ist das Schöne dabei. Jesus gibt die Chance, jeden Einzelnen von vorne anzufangen. Was macht Gott, was macht Jesus mit missratenen Gotteskindern? Tut mir leid, aber ich muss das auch hier sagen. Das ist genauso wie der Töpfer am Ton. Der macht ein Gefäß, bildet und plötzlich wird was vermurkst an der Drehscheibe und dann schmeißt er den Lehm wieder zum Pott zurück und knetet nochmals neu und fängt wieder von vorne an. Und das ist, was Jesus auch macht. Er gibt uns nicht auf, auch wenn wir uns aufgeben, auch wenn wir versagen, auch wenn wir scheitern. Er fängt immer wieder von vorne an und er knetet uns zuerst mal richtig, schön durchgeknetet, ein bisschen Wasser drauf und dann wird neu gedreht, neu bearbeitet. Das ist, was der Herr macht, ein Erneuerungsprozess. Und in meiner Bibel heißt es, erneuert euch täglich durch den Geist Gottes, Römer 12. Erneuert euch täglich. Also durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist sind wir ständig in einer Verbesserung, in einer Erneuerung. Nicht, dass es mit uns schlechter wird. Es muss geistlich mit uns besser werden und unsere Seele wird ständig aufgefrischt. Neu werden wir aufgeladen mit dem Heiligen Geist. In Jesus hast du eine ganz neue Identität. Das ist das, was die Menschen vorher nicht hatten. Wir sind Israeliten, wir sind Juden, aus dem Stamm sowieso. Und nein, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Für viele war das Lästerung und es ist bis heute noch immer Lästerung. Wie kannst du dich Kind Gottes nennen? Sohn Gottes, Tochter Gottes, Kind Gottes? So, du hast eine neue Identität mit Jesus. Du weißt, wer du bist. In Christus ist ein erfülltes Leben. Wer ihn hat, der hat das Leben, der hat die Fülle, der hat die Mannigfaltigkeit, die Weisheit Gottes. Deshalb, nach der Wiedergeburt beginnt das Wunderwerk Gottes an uns. Nur als Einleitung dazu erst. Was ist neu bei Jesus noch? Er sagt ja, der neue Wein gehört in neue Schläuche. Nicht in die alten Schläuche, nicht in der alten Tradition. Da muss ein neuer Geist, ein neues Leben, neuer Glaube, neue Einrichtung. Und das Große, was Jesus getan hat, ist die Gemeinde. Er hat die Gemeinde gegründet. Vorher gab es Israel. Da gab es nur eine Rasse, die jüdische Rasse, die damals in den Tagen Jesu lebte. Aber durch Jesus ist die ganze Menschheit zu Gott eingeladen. Das ist ein Novum. Das ist ein Novum. Weiter sagt Jesus, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Auch das ist neu. Kein Mensch kann sagen, schaut mich an. Aber Jesus konnte sagen, schaut mich an. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das sind so viele neue Dinge, die in der Religion, im Glauben hineingekommen sind. Also das ganz neu. Und wer jetzt an Jesus glaubt, der wird flexibel, der wird dynamisch, der wird kreativ. Der fließt über vor Freude. Natürlich vorausgesetzt, er macht eine ganze Sache und er macht richtig mit Jesus. Also wer an Jesus glaubt, der hat den Schlüssel zu der Welt Gottes gefunden, zu der heilen Welt. Es wird besser werden mit ihm. Nicht nur nach dem Beten, wenn er krank ist, sondern wenn er anfängt, an Jesus richtig zu glauben, Stück für Stück, Tag für Tag, wird er sich verbessern, verändern, wird er erneuert, wird er erquickt. Egal, was in unserem Leben passiert, Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das konnte kein Rabbiner sagen, das konnte kein hoher Priester sagen, das konnte auch kein Prophet und kein Priester sagen, kommt her zu mir, ich werde euch erquicken. Aber Jesus konnte sagen, ich bin das Leben, ich bin der Weg. Buddha konnte nur sagen, ich bin ein Weg von vielen Wegen. Aber Jesus konnte sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer Jesus kennt, wer an Jesus richtig glaubt, der ist glücklich, auch wenn er Leid und Schwierigkeiten und Krankheit hat und Not hat und angefochten wird, auch wenn er bedrückt ist und niederschmetternd. Seine ganze Situation ist, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Nicht am Tempel, nicht an Jerusalem, nicht an irgendwelche Heiligtümer. Nein, wer an mich glaubt, ist total was Neues, ist eine Person, eine Persönlichkeit. Und das ist ein Geheimnis. Die Freude am Herrn ist ein Geheimnis. Wenn Menschen, die traurig sind, unglücklich sind, krank sind, die sollten die Freude am Herrn entdecken. Die sollten ihre Wohnung benutzen, alle Möbel auf die Seite stellen und anfangen, vor Freude Gott zujauchzen, zujubeln. Preist den Herrn, klatscht in die Hände, ihr Bäume. Heißt es mal, wenn die Bäume das schon tun sollen, warum nicht die Christen? Also wer an Jesus glaubt, der ist geborgen. Ich lese dir und gebe einfach weiter Impulse, die mir groß geworden sind. Was habe ich von Jesus? Sonst, wenn ich nichts davon habe, würde ich aber gar nicht glauben, würde mich gar nicht mit Jesus beschäftigen und meine Zeit damit verschwenden. Aber was habe ich von Jesus? Ich habe Geborgenheit. Ich weiß, ich bin sicher in seiner Hand. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Nicht nur aus Gottes Hand. Gottes Hand kennt kein Mensch. Niemand hat die Hand Gottes gesehen, aber die Hände Jesu wurden durchbohrt. Thomas, als er diese Hände berührte, sagte, mein Herr und mein Glück, und mein Segen und meine Freude. Wer also an Jesus glaubt, der hat eine absolute Sicherheit. Wer an Jesus glaubt, und zwar richtig, meine ich, nicht nur, dass man sich was vorstellt, eine Idee oder Ideal, nein, der von Herzen glaubt, so du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, der hat andere Gefühle, der wird von Gott getragen, der wird von Gott versorgt auch, auf übernatürliche Art und Weise. Morgen werde ich über die Engeldienste sprechen, plötzlich die, die Gott fürchten, um die lagern sich die Engel Gottes. Die werden belagert von Engeln Gottes. Die Engel Gottes lagern sich um die und die Engel Gottes versorgen ihn. Glaubt doch nicht, dass die Raben dem Elia was gebracht haben. Es waren halt schwarze Engel, die ihn versorgt haben, übernatürlich, auf eine übernatürliche Art und Weise. Viele Menschen belasten sich mit den Schatten des Lebens, aber wer an Jesus glaubt und zu Jesus kommt und sein Leben ihm übergibt, da fängt eine neue Geschichte mit ihm an. Er denkt nicht mehr an die Vergangenheit und er denkt auch nicht mehr an die Zukunft, sondern er lebt jetzt und heute und hier. Und er erbittet für jeden Augenblick neue Kraft vom Herrn. Und die, die auf den Herrn harren, das ist nicht nur Gott, sondern Jesus Christus. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie Adler. Wer an Jesus glaubt, der ist versöhnt mit seiner Geschichte, der hat sich selbst angenommen, der kann sich selbst akzeptieren, der kann andere akzeptieren, der kann das Leben akzeptieren, die Umstände und das Paket und das Päckchen, das er zu tragen hat, der kann alles akzeptieren, weil er weiß, ich bin nicht allein. Der Herr ist bei mir und der Herr hilft mir. Ich bin nicht allein. Der kann alles akzeptieren. Wer an Jesus glaubt, hat eine ganz neue Familiengeschichte, gehört zu einer ganz neuen Generation und dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis sich alles erfüllt. Das meint nicht das jüdische Geschlecht, sondern das meint die Kinder Gottes. Die werden nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt. Bis da eine Ewigkeit vorbei ist. Und wann ist eine Ewigkeit vorbei? Kein Mensch weiß es. So, wer an Jesus glaubt, gehört zu einem Volk, zu einem neuen Stamm, zu einem neuen Bund ist er dazugekommen. Er ist kein Heide mehr. Der hat eine ganz neue Biografie. Meine Geschichte interessiert mich nicht mehr. Ich bin neu in Christus. Deshalb ist jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Es ist etwas Neues im Werden. Es ist noch nicht alles neu geworden. Geschwister, lasst uns nicht dieser Fantasie hingeben. Jetzt, ich bin Christ geworden, Hände hochgestreckt, zu Jesus gekommen, nach vorne, im Gebet nachgesprochen, ist alles neu geworden. Nein, jetzt beginnt ein Prozess. Jetzt beginnt Gott zu arbeiten. Jetzt kommst du in die Mühle, in die Quarantäne. Jetzt kommst du zur Therapie. Jetzt musst du vieles zurücklassen und aufgeben und auf so vieles zu verzichten. Und dann bekommst du eine neue Geschichte. Das Alte ist vergangen. Und das Alte muss vergehen. Und an uns klebt noch so viel Altes. Wenn wir ganz ehrlich sind, an uns klebt noch so viel Altes. Deshalb, die Frage ist, sind wir schon total gestorben? An uns gibt es noch Stellen, die immer noch leben und zittern und wackeln und sich bewegen. Sind wir wirklich tot? Und wenn wir mit Christus begraben sind, werden wir mit Christus auferstehen und ein neues Leben leben? So, wer an Jesus glaubt, hat eine ganz neue Identität, total neu. Der sagt, mich interessiert nicht, was die Leute jetzt gestern von mir gehalten haben, wie sie mich eingestuft haben, was sie von mir gehalten haben. Nein, ich bin jetzt eine neue Schöpfung, habe eine neue Geschichte. Er ist echt untergetaucht. Und nicht nur beim Wasser, bei der Taufe, nein, er ist gestorben, er existiert nicht mehr. Und das ist, was Jesus neu gebracht hat. Im Judentum damals, wenn du zum Tempel kamst, du musstest jedes Jahr deine Opfer bringen, dann jedes Jahr musstest du deine Sünden bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Jesus treu, dass er uns die Sünden vergibt, und zwar für alle Zeit. Ich muss nicht jede Woche kommen und jetzt beichten und Buße tun. Nein, wenn ich sage, Jesus vergibt mir alle meine Sünden, sie sind restlos für den ganzen Leben meines Lebens vergeben. Ich muss nicht jeden Tag bitten, oh Jesus, jetzt habe ich wieder was falsch gemacht, verzeih mir. Weißt du, die sind schon vergeben. Ich kann Gott danken. Lobe den Herrn und preise den Herrn, der alle dir deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Wir sollen aus der Vergebung heraus leben. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Aus der Vergebung heraus. Und durch Jesus hat Gott das begonnen, an uns zu wirken. Vorausgesetzt, wir öffnen uns dem und gehen darauf ein. Weißt du, wenn Gott handelt, dann will er dich mit einbeziehen. Nicht nur, dass der Priester dafür dich was macht und der Pfarrer oder der Seelsorger. Nein, Gott sagt, komm her, ich will dich benutzen, du sollst mein Mitarbeiter sein. Du sollst jetzt mitbeteiligt werden an deinem Werk. Selbst wenn dein Leben, deine Vergangenheit ein chaotischer Trümmerhaufen ist, bei uns nach dem Krieg, wo ich groß geworden bin in Memeland, da gab es so viel Trümmer, so viele Häuser, die in Schutt waren. Und wir mussten als Kinder oder Jugendliche, wir haben ein bisschen Geld, Taschengeld bekommen, so haben wir unser Geld verdient, die Ziegel von Mörteln entmörteln. Und damit dann nachher, wenn Häuser weitergebaut worden sind, dieselben Ziegel wiederverwendet werden konnten. Also das mussten wir tun. Und mein Vater hat immer wieder mal Kachelöfen gesetzt und da musste auch überall die Mörtel von den Kacheln abgemacht werden. Das war so eine prima Beschäftigung. Und genau das passiert auch im christlichen Leben. Der Mörtel muss von unserem Leben weg, damit die Ziegel wieder verwendet werden können. Gott will unser Leben wieder von vorne ganz neu verwenden und uns wieder neu irgendwo einplanen und einbauen. Dein Leben sollte nicht weggeworfen werden. Nur vom alten Mörtel musst du befreit werden. Von dem befreit, was dein Leben bisher zusammengehalten hat, was deinem Leben Halt und Orientierung gegeben hat, der Mörtel. Mörtel ist nichts anderes wie nasser Lehm, der dann getrocknet ist und hält es alles zusammen. Das ist alles. Begeisterung. Das falsche Begeisterung, was uns bisher so zusammengehalten hat, das muss ab. Und jetzt beginnt unser Leben richtig mit Gott zu funktionieren. Da sind oft alte Regeln, alte Gesetze, alte Traditionen, alte Formen und alte Vorstellungen, alles entmörteln. So geht unser Leben. Durch Jesus wird das Leben wieder ganz neu, nach dem Modell Jesu ausgerichtet. Wir werden, die Trümmerfrauen hier in Berlin, das war hier diese Geschichte, die haben die Stadt aufgebaut. Die ganzen Ziegeln und da gab es eine ganze Menge Ziegeln, die mussten alle entmörtelt werden. So, wir werden wieder mit der Liebe Gottes erfüllt. Und eines der wichtigsten Aufgaben Jesu war, die Welt, die Menschheit vorzubereiten, die Jünger vorzubereiten auf das Kommen des Heiligen Geistes. Im Alten Testament haben nur einzelne Priester, einzelne Könige, einzelne Propheten den Heiligen Geist gehabt, aber im Neuen Testament, wir sind das königliche Priestertum. So, und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Echte Liebe kommt durch den Heiligen Geist. Und Jesus sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gesetz, nicht mehr die 10 Gebote oder die ganzen Vorschriften. Nein, ich gebe euch jetzt ein neues Gesetz und das neue Gesetz ist Liebe. Und das kann nur funktionieren über den Heiligen Geist. Dass du vergeben kannst, dass du dich versöhnen kannst. Und das ist ein Kennzeichen des Kindes Gottes. Die Friedfertigen, die werden Kinder Gottes heißen. Die Friedfertigen, die bereit sind zum Frieden, die den Frieden einhalten, die sich versöhnen, die einfach neue Verhältnisse schaffen. Und Jesus schafft neue Verhältnisse. Interessanterweise ist, Jesus hat genau die Gegensätze zusammengebunden. Die Zeloten, die Pharisäer, den Sanguiniker, den Choleriker. Und beide gehen zusammen und dienen Gott und preisen Gott. Beide vertragen sich, die beißen sich nicht, die ergänzen sich. Das ist das Schöne bei Gott, bei Jesus. Er schafft neue Situationen, eine neue Ausgangsbasis. Wer also von Gott gerufen wird, der unterstellt sich Gott und der folgt Gott und ist gehorsam. Wie heißt es einmal beim Prophet Hesekiel? Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Und ich will euch ein williges Herz geben, ein aufnahmefähiges Herz. In 2. Mose, Kapitel 34, von Vers 6. Gott ist gütig und Gott ist gnädig und er ist der barmherzige Gott. Da heißt es, und er zog an Moses vorüber und rief, ich bin der Herr, der barmherzige und der gnädige Gott. Meine Geduld ist so groß. Moses hat keine Geduld gehabt, aber die Geduld Gottes. Und Jesus war noch nicht gekommen, aber nachdem Jesus kam, er hat eine große Geduld gehabt. Meine Geduld ist groß und meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren und über tausende von Generationen. Das war bei Moses, bei dem Gesetz noch nicht der Fall. Aber jetzt durch Jesus Christus, tausende Generationen werden gesegnet. Ich vergebe die Schuld und die Bosheit derer, die sie gegen mich aufgelehnt haben. Doch ich strafe auch, sagt der Herr, wer Jesus ablehnt, der wird gestraft. Das ist auch wieder was Neues. Wer mich aufnimmt, der nimmt den Vater auf. Wer mich ablehnt, der lehnt Gott ab. Also Gott ist immer jetzt durch Jesus ein wichtiger Faktor. Wenn jemand mich verachtet, sagt der Herr hier, dann muss er selbst die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder und seine Enkel und Urenkel. Also wer nicht vergibt, der verbaut sich selbst das Leben, der bleibt in Sünden und die Sünden holen ihn ein. Sünden und Flüche kommen auf einen, aber Jesus ist für uns zum Fluch geworden jetzt. Er hat diese ganzen Flüche, die über dein Leben gesprochen worden sind. Und wie viele Flüche sind über dein Leben gesprochen? Schon ganz einfach vom Vater und Mutter. Das kannst du nicht. Du schaffst es nicht. Verstehst einfach diese ganzen negativen Aussagen, was Leute über dein Leben gesagt haben. Irgendwo der Lehrer, also das kapierst du gar nicht. Du verstehst es nicht. Das sind Verfluchungen. Und wenn du jetzt zu Jesus kommst, du darfst dich ihm übergeben, seiner Liebe, dein Leben anvertrauen und du wirst merken, plötzlich passiert mit mir eine Veränderung. Ich darf mich selber akzeptieren, ich darf mich selber annehmen, ich darf das sein, was Gott von meinem Leben wollte. Wenn du zu Jesus kommst und Jesus annimmst und mit Jesus anfängst zu leben, da passiert an deinem Wesen, an deinem Charakter, an deiner Persönlichkeit eine gewaltige Veränderung und das ist neu. Nicht, dass du was im Tempel warst, ich war ja in der Kirche. Verstehst du? Und gehst wieder zurück. Oder ich war in Mekka. Und du kommst genauso wieder zurück, wie du dorthin gefahren bist. Vielleicht hast du nur ein Käppchen. Verstehst du? Und das ist alles. Aber wenn du bei Jesus warst, zu Jesus gekommen bist, lass dann verschwinden auf Golgatha, singen wir. Also, du wirst entlastet, entsorgt. Das Blut Jesu wäscht deine Sünden weg, verändert dein Leben, ändert dein Herz, ändert deine Gedanken. Öffne dich für den Heiligen Geist. Was habe ich Neues an Jesus? Das gibt mir echtes Leben. Das Böse wird entfernt. Oder ich kann sagen, nein, ich nehme das nicht an. Der Herr ist mein Schild. Ich akzeptiere nicht. Und wir müssen lernen, in unserem Leben viele Dinge nicht zu akzeptieren. Was auf dem Beipackzettel ist, was Leute dir erzählen, nicht zu akzeptieren. Ich nehme das nicht an. Das mag sein. Aber ich habe den Heiland. Unser Verhaltenssünden bestimmen unser Leben, gewiss. Aber ich erlaube nicht dem Argen, dass er in mein Leben dominiert und herrscht. So, wer an Jesus glaubt, erlebt jetzt schon, es ist vielleicht nicht übertrieben, aber er lebt jetzt schon eine messianische Zeit. Also der Messias, Christus, der Gesalbte Gottes, der ist da. Er kann mit Gegensätzen umgehen. Das ist das Neue an Jesus, dass der Christ, der Glaubende, der Jesus im Herzen hat, kann die Gegensätze akzeptieren. Der versteht das Leben und macht aus jeder Situation das Beste. Wer an Jesus glaubt, der lässt sich von seiner Umwelt sich nicht tyrannisieren, von den Umständen, von dem Augenblick lässt er sich nicht beeindrucken. Also er lässt sich nicht erdrücken von der Situation. Und das ist so wichtig, wenn Jesus in dir ist, der Größere ist in dir. Jesus macht alles neu. Wenn er in dein Leben hineinkommt, ist der Größere da. So, wer an Jesus glaubt, der ist anders gelagert. Engel beaufsichtige dich. Ich bin so begeistert für die Predigt von morgen. Engel, Engeldienste. Engel beaufsichtigen dich. Engel begleiten dich. Engel sind mit dir auf dem Weg. So wie die kleinen Kinder Schutzengel haben, so haben sogar Christen noch erst recht. In dem Moment, wo du wiedergeboren bist oder wirst, hast du einen persönlichen Schutzengel. Der wird bei dir sein und dein Engel sieht das Angesicht Gottes. Also wer an Jesus glaubt, steht unter dem Schutz Gottes, ist mit Gott versöhnt, lebt in Frieden. Der weiß, da ist alles okay, mir ist die Sünde vergeben. Und das große Problem im menschlichen Leben ist die Schuld. Die Sünde, die Schuld, die Vergangenheit, das Unerledigte, meine Fehler, die Selbstvorwürfe, die Selbstanklagen. Das ist, was mich kaputt macht. Aber der ist mit Gott versöhnt, der lebt jetzt mit Gott in Frieden und mit sich selbst in Frieden. Und was die anderen mit mir machen, ist mir egal. Aber ich habe Frieden mit ihm und ich habe Frieden mit mir selbst. Und Gott ist ein Gott des Friedens. Der braucht kein anderes System mehr, keine andere Agenda und Theologie. Der weiß, mir sind meine Sünden vergeben für alle Zeit und alle Ewigkeit. Und mir reicht Jesus aus. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das ist viel. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Stell dir mal vor, was das alles in diesem Paket drin ist, was es beinhaltet. Fang mal auszupacken. Und du wirst überrascht sein, was da noch alles kommt. Durch Jesus bist du teilhaftig geworden der göttlichen Natur. Und das ist ganz neu. Ich darf durch den Glauben an Jesus Christus, durch meine Vorstellung, durch meine Einstellung, Durch meinen Willen darf ich Kind Gottes sein. Gewaltig. Wer das einmal begriffen hat, der lebt im neuen Bund. Der ist versetzt an himmlische Örter. Der lebt in einer anderen Dimension. Der lebt schon im Himmel, obwohl er hier noch vielleicht in der Patsche drin steckt. Nicht mehr weiter weiß, die Welt nicht versteht. Aber mein Wandel ist im Himmel. Weißt du, vielleicht steht das Wasser dir bis zum Hals, aber du siehst immer noch die Sterne Gottes. Ja, und das ist das Schöne dabei. Wenn du im tiefen Loch bist, und selbst wenn du im tiefen Loch bist, siehst du am Tag noch die Sterne. Wer in Jesus und dem Heiligen Geist ist und hat, und durch Jesus hat man den Heiligen Geist, vorher hat man das nicht so gehabt, der hat jetzt ganz andere Möglichkeiten als die armen Juden damals. Weißt du, die nur in die Kirche gehen und wieder nach Hause, in die Kirche und wieder nach Hause, in die Kirche und wieder nach Hause. Das ist viel zu billig und viel zu wenig. Nur in die Kirche zu gehen und wieder nach Hause, mit mir passiert was. Tagtäglich, ich werde erneuert. Mein Geist, meine Gedanken. Der Vorhang im Tempel zerriss, als Jesus starb. Das ist neu. Jetzt hat jeder Zugang zu Gott. Jeder, der in den Tempel geht, jeder, der den Tempel betritt, ist nicht mehr irgendwie ausgeschlossen, dass nur privilegierte Leute ins Allerheiligste gehen können und das nur einmal im Jahr. Sobald du im Heiligtum drin bist, bist du im Allerheiligsten. Das ist ein Novum. Der Vorhang zerriss. Wenn Jesus in dein Leben kommt, bist du Gott geweiht. Du trittst über die Schwelle des Heiligtums und plötzlich bist du im Himmel. Da musst du nicht weit spazieren gehen und den Himmel suchen. Der Himmel ist in dir. So, wenn du Jesus in deinem Leben aufnimmst und mit ihm anfängst zu leben, ist dein Leben ein Tempel des Heiligen Geistes. Und Jesus wusste schon, der Tempel wird zerstört, der ist schon mal zerstört worden. Aber der wird jetzt endlich zerstört und da wird kein Stein auf den anderen mehr bleiben. Das hat er gesagt. Und deshalb wusste er, die Leute brauchen ganz was anderes. Die brauchen einen anderen Tempel. Einen Tempel, was nicht von Menschenhänden gemacht ist. Einen Tempel, was Gott sich selber geschaffen hat. Eine Behausung Gottes. Eine Offenbarungsstätte Gottes. Ein Tempel, das gereinigt und gewaschen ist durch das Blut Jesu Christi. Und plötzlich bist du Gott geweiht. Du betrittst, kommst über die Schwelle und bist schon ganz woanders. Wo der Bund Gottes ist, der Friede Gottes ist. Du bist plötzlich in dem Moment, wo du das Heiligtum betrittst, bist du ein Heiliger. Jesus sagt, mein Haus muss ein Bethaus sein. Plötzlich fängst du an zu beten, ohne dass du lernen musst, wie betet man. Weißt du, Kindern muss man nicht lernen, Mama und Papa zu rufen. Die machen das von sich aus irgendwie. Die wissen, ich muss schreien und Mama kommt schon. So, du bist ein Heiliger. Du hast in dir diese göttliche Begegnungsstätte, eine göttliche Basis. In dem Moment, wo du Jesus aufnimmst, bist du ein Haus Gottes. Unser Körper, nicht diese Gemeinde hier und nicht dieser Versammlungssaal ist das Haus Gottes. Du bist das Haus Gottes. Du bist das Haus Gottes und das ist neu. Das ist nicht mehr der Tempel in Jerusalem. Der Tempel war, und jetzt, aber du bist das, was der Tempel mal war. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Der Tempel war ein Ort der Vergebung. Und das bist du jetzt, ein Ort der Vergebung. Du vergibst. Ein Ort der Versöhnung, ein Ort des Opfers, ein Ort des Friedens. Da bist du mit Gott eins in Harmonie. Der Tempel ist ein Ort der Vermittlung, wo Gott mit dir redet und wo du mit Gott reden kannst. Ein Ort des Ausgleichs und das ist alles in dir drin. Weißt du, du trägst alles, das ganze Smartphone Gottes trägst du in dir. Da kann sämtliche Programme und die ganzen Apps abrufen in der heutigen Sprache. Verstehst du? Du hast alles in dir selber. Begreife es. Der Tempel ist der Ort der Verbindung, des Bundes. Hier werden Gottesdienste gefeiert. Draußen kann Krach, Lärm sein, die Hölle toben, aber innen drin, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Der Tempel ist ein Ort der Beziehung. Oder der Beziehungen, der Beziehung zu Gott, der Beziehung zu Menschen, das sind noch andere, die beten auch. Ein Ort der Fürsprache, ein Ort der Beichte, des Bekennens, der Proklamation. Der Tempel ist ein Ort der Verkündigung, da hörst du Gottes Worte, aber du kannst auch selber zu Gott schreien. Und das ist alles hier drin, in deinem Brustkorb. Das ist das Zelt, in dem Gott wohnen möchte. Ein Ort des Austausches. Ein Ort der Gemeinschaft. Weißt du, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sind alle bei mir. Und tausende von Engeln umlagern mich, weil die gar keinen Platz mehr drin haben. Verstehst du? Dein Körper ist der Ort der Gottesbegegnung. Ihr sollt ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Das ist das Neue im Neuen Testament. Im Alten Testament wäre das undenkbar, wäre Gotteslästerung sogar. Dein Leben ist ein Tempel, eine Wohnung Gottes. Apostelgeschichte 7, Vers 48, in der Predigt des Stephanus. Aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln. Ob Zeus Jupiter-Tempel ist oder Baal-Tempel ist oder von welchem Tempel auch immer, der wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, selbst wenn sie noch so schön gemacht sind und noch so edel gemacht sind. Und Tempel sind edel gemacht. Das ist eine Stelle aus Jesaja 66, Vers 1 bis 2. Apostelgeschichte 17, Vers 24, noch einmal. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Menschenhänden gemacht sind. Also muss Gott nicht suchen in der Kathedrale, im Petersdom, in Mekka. Weißt du, so wie das Universum, dein Körper, Universum in Kleinem ist, das alles komplett ist ein Universum im Kleinen. So ist jetzt deine Seele, die Wohnung Gottes, dein Körper, ein Tempel im Kleinformat. Gott geht spazieren, da passieren diese Dinge. Das ist eine ganz besondere Stellung. Durch Jesus bist du mit Gott per Du auf einmal. Nicht Herrgott, Vater, aber lieber Vater. Weißt du, Gott ist dir zugewandt, er ist dir freundlich. Was habe ich neu an Jesus? Ich bin begeistert. Was hat er mir gebracht, was die anderen mir nicht gebracht haben und nicht geben konnten? Durch Jesus habe ich ein Vaterbild Gottes, ein anderes Gottesbild für mein persönliches Leben. Ich weiß, wozu ich geboren bin jetzt, warum Gott mich und wozu Gott mich geschaffen hat. Er hat mich für den Thron bestimmt und ich wachse jetzt als Königskind, Gotteskind, wachse ich für den Thron des himmlischen Vaters. Und das Neue dabei ist, Jesus holt uns aus alten, eingefahrenen Gleisen. Denn Alten ist gesagt, aber ich sage es euch. Er geht mit uns neue Wege. Und Pfingsten geschah etwas Neues in der Heilsgeschichte. Die Jünger begannen plötzlich in neuen Zungen zu sprechen, in Engelszungen. Sie gingen plötzlich neue Wege. Jetzt waren plötzlich die Kinder Gottes, die Priester Gottes. Und ich werde den Vater bitten und er wird einen anderen Tröster senden. Und der wird bei euch bleiben ewiglich, nicht nur ab und zu mal und nicht nur gelegentlich und nicht nur, wenn ihr brav und anständig seid. Der Heilige Geist und liebe Geschwister, der Heilige Geist ist da, wenn wir durch Anfechtungen gehen, wenn wir Fehler machen, wenn wir versagen, wenn wir schwach sind. Der ist alle Tage bei uns, nicht nur am Sonntag. Und das ist was Neues. Nicht so bei besonderen Anlässen. Plötzlich reden sie in anderen Zungen. Sie haben einen ganz anderen Umgangston miteinander. Das ist das Große. Es gibt ein alttestamentliches Handeln Gottes und dann ein neutestamentliches Handeln Gottes. Im Alten Testament war alles nur augenblicklich, vergänglich, begrenzt. Im Neuen Testament, Gott handelt unbegrenzt. Der Geist wird bei euch bleiben ewiglich. Er gießt seinen Geist auf alles Fleisch. Er wartet nicht, bis du vollkommen bist. Du brauchst den Heiligen Geist, um vollkommen zu werden. Und nicht umgekehrt. Wenn du vollkommen bist, dann endlich kriegst du mal die Gabe des Geistes noch als Schlagsahne, als Zugabe. Nein. Er gießt den Heiligen Geist auf alle Menschen, alle Nationen, alle Rassen, ohne zu fragen, bist du ein Jude? Den interessieren die Juden nicht mehr. Weil wir sind alles gleich, wir sind alles erlösungsbedürftig. In keinem anderen Namen ist Heil als nur in dem Namen Jesus. So, im Alten Testament wirkte Gott nur über einzelne Menschen. Die Zeit der Einzelgänge und der Exklusiven ist vorbei. Jesus hat die Zeit beendet. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt meine Kraft empfangen. Und Gott ist jetzt Vater aller Menschen, die ihn anrufen, die ihn lieb haben, die Jesus annehmen. Vater aller Menschen. Im Alten Testament war die Offenbarung Gottes vorwiegend auf Israel bezogen. Im Neuen Testament ist die Offenbarung Gottes auf die ganze Menschheit. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das sind Worte Gottes. Durch Jesus entsteht die Gemeinde. Das gab es vorher nicht. Die Propheten haben gerätselt, wovon spricht denn der Prophet? Was ist es? Die Gemeinde? Was soll das sein? Lies mal, letzte Verse im Römerbrief. Wovon redet der Prophet? Aber die Propheten oder der Geist Gottes. Der Geist Gottes hat prophezeit, dass die Gemeinde entstehen wird, aber die war noch nicht da. Da gab es nur Israel. Und jetzt entsteht die Gemeinde und wird auf die ganze Menschheit ausgedehnt. Nach Pfingsten entsteht ein neues Volk über Nacht. Plötzlich 3000 Leute bekehren sich, 120 werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da muss man nicht jetzt warten und züchten Menschen und erziehen die Menschen. Über Nacht entsteht ein Volk. Wir hören Gottes Taten in unserer Muttersprache. Eine neue Generation, neue Gesellschaft, eine neue Schöpfung ist plötzlich da. Und plötzlich ein neues System, die Gemeinde Jesu. Und die fängt an zu funktionieren. Böp, böp, böp. Stück für Stück beginnt das Herz zu schlagen. Da wird das fremde Joch zerbrochen und die messianische Zeit beginnt. Sie haben alles gemeinsam. Sie brechen das Brot in den Häusern hin und her. Sie üben sich Liebe und in Liebe und dienen einander. Das Markenzeichen der ersten Christen war, wir haben die sich so lieb. Da hat niemand gesagt, das ist mein Haus, mein Auto, mein Esel. Jetzt ist die Gemeinde da und die Pforten der Hölle, sagt Jesus, werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Gewiss, da gab es die katholische Kirche, gab es Christenverfolgung, gab es den Islam und alle möglichen Kämpfe und Verführungen und Irrlehren. Aber die Gemeinde Jesu hat sich immer wieder, man würde sagen, durchgefressen. Hat sich durchgekämpft. Immer wieder. Und das ist das Schöne. Bis heute gibt es die Gemeinde Jesu in allen Konfessionen und Denominationen. Neuer Wein in neue Schläuche, das hat Jesus bereitgestellt. Gefäße, die von des Meisters Hand geformt wird. Ich will meine Gemeinde bauen, nicht der Maturis. Ich baue meine Gemeinde. Jesus Christus bringt Leute hinzu, reinigt die Gemeinde, formt die Gemeinde und dann bringt er den Inhalt hinein, was hineingehört. Römer Kapitel 8, Vers 11. Der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wohnt in euch. Kannst du das vorstellen? Der Geist, der Jesus aus dem Grab rausholte, der ist jetzt in dir drin. Weißt du, diese Gefäße, die neutestamentlichen Gefäße müssen einiges aushalten, einige Spannungen, da gärt es. Im Christentum hat es gegärt, da kommt der Saul von Tarsus hinzu. Weißt du, das war nicht der Liebste und der Süßeste. Zuerst verfolgte die Christen, bis es geht nicht mehr. Und dann geht er radikal auf die Welt zu. Der gleiche Geist, der gleiche starke Geist, der in Jesus wirkte, wirkt jetzt in jedem Gläubigen. Fasse, wenn du fassen kannst. Verstehe, wenn du es verstehen kannst. Derselbe Geist. Durch den Heiligen Geist sind wir im gleichen Stand, im gleichen Zustand, wie Jesus war. Sagst du, wie bitte? Geh nach, lass es zergehen. Das ist neu. Wir sind erlöst, wir sind berufen und auserwählt von Gott, die Werke Gottes zu tun. Jesus sagt, ich habe bis hierher gewirkt und ihr werdet noch Größeres wirken, als was ich getan habe. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, das ist Petrus hier, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Und das ist neu, Jesus ist auferstanden. Und das war die Botschaft, er lebt, er lebt, er lebt. Das konnte niemand bisher sagen. Kein Rabbiner, kein Gelehrter, kein Weiser, das konnte niemand sagen. Ich bin das Leben, er ist auferstanden. Weißt du, gekreuzigt kann jeder werden, aber auferstehen, das ist die Gnade Gottes. Man kann nur durch die Gnade Gottes auferstehen. Und hier heißt es, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil. Petrus überschlägt sich fast. Unvergänglich, unverwelklich und unbefleckten Erbteil, das im Himmel aufbewahrt ist, für euch, die ihr die Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt, zu eurer Rettung. Weißt du, wir müssen jetzt diese Kraft in unserem Herzen bewahren. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Egal was passiert, spielt keine Rolle. Durch Jesus sind wir die Gabe des Heiligen Geistes teilhaftig geworden. Hebräer 6, Vers 4. Wir haben die Gabe bekommen. Jeder kann das kriegen. Gott macht keine Ausnahme. Gott hat keine Stiefkinder. Ja, der kriegt's und der kriegt's nicht. Nein, jeder, der will, der bekommt's. Wir sind Teilhaber, Hebräer 6, Hebräer 3, Vers 14, wir sind Teilhaber des Christus geworden, des Messias, des Gesalbten. Hebräer 3, Vers 1, wir sind Teilhaber der himmlischen Berufung. Das ist was Neues. Wir warten nicht auf irgendein Kanaan oder irgendein schönes Land irgendwo, schöne Insel im Mittelmeer. Wir warten auf das neue Jerusalem. Wir sind Teilhaber der himmlischen Berufung. Hebräer 12, Vers 10, wir sind seiner Heiligkeit teilhaftig. Weißt du, ich muss mich nicht heiligen, ich kann mich gar nicht heiligen, schaffe ich gar nicht. Selbst wenn ich mich vergolden lassen würde. Verstehst du? Das schaffe ich nicht. Das geht nicht. Er ist meine Heiligung. Er ist mir zur Heiligung gemacht. Und ich bin teilhaftig seiner Heiligkeit. Ich berühre Jesus und bin schon angesteckt von ihm. Verstehst du? Ich habe nur Jesus berührt. So wie jetzt die Leute mit der Ebola so ein Theater machen. Man geht irgendwo in eine Wohnung rein und man ist schon angesteckt. Und so, du gehst ins Haus Gottes, du betest, du übergibst Jesus dein Leben und du bist schon, hast das himmlische Ebola. Verstehst du? Bist schon, da kriegst du Fieber. Da jubelst und bist begeistert und benimmst dich total anders. Und da geratest du nicht in Panik, sondern die Freude am Herrn ist deine Stärke. Wir sind seiner Heiligkeit teilhaftig. Du strahlst. Oder Epheser 1, Vers 1. Ihr seid Heilige. Da musst du nicht warten, bis der Papst sich deiner erbarmt und dich aufruft und dich heilig spricht. Ihr seid, in dem Moment, wo ihr Jesus aufgenommen habt, seid ihr Heilige. Und das ist mehr wie ein Israelit sein, ein Jude zu sein, ein Mensch zu sein. Du bist ein Heiliger. Kannst du es vorstellen? Da kommt Buddha nicht mit, da kommen die ganzen Gurus nicht mit. Du bist ein Heiliger. Weißt du, du solltest viel mehr dessen bewusst werden, was du in Jesus bist, was er dir Neues gebracht hat, was er dir vermittelt hat. Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 2, ich bin ein Geheiligter in Christus. Ich bin ein Geheiligter in Christus. Da muss ich nicht anstrengen, aber ich muss auf das verzichten, nicht auf das nicht und ich kann dort nicht hingucken und ich muss darauf mich nicht einlassen. Du bist ein Geheiligter in Christus. Weißt du, Gott wird deine Augen verschließen und deine Ohren verschließen, wenn es nichts von ihm ist. Aber die meisten Menschen machen so Dogmen und Gesetze, das nicht und das nicht und jenes nicht. Das ist alles menschlich. Und der Herr wird euch leiten. Und welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Aber die meisten werden da von irgendwelchen Gefühlen geleitet, von irgendwelchen Impulsen von außen her. Aber du wirst von innen her geleitet. Der Tempel Gottes, der ist in dir drin. Wir sind Geheiligte in Christus. Oder 1. Korinther 3, Vers 9 und 2. Korinther 6, Vers 1. Und das ist was ganz Neues. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir arbeiten an der Schöpfung Gottes. Wir sind kreativ. Und wir sind aktiv. Weißt du, wahre Christen sind nicht passiv. Ein Christ darf nicht passiv sein. Der muss immer aktiv sein. Denn er ist vom Heiligen Geist erfüllt und der Heilige Geist ist ein kreativer Geist. Der macht was. Selbst wenn er nichts macht, macht er was. Ja. Der ruht in Gott. Verstehst? Selbst da macht er was. Matthäus 5, Vers 13. Und das ist was Neues, was Jesus gebracht hat. Deshalb die Frage, was hat mir Jesus gebracht? Was kann ich mir dafür kaufen? Weißt du, ich bin materialistisch. Ich denke, was nützt es mir? Und Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Ihr seid. Wir haben einen Sendungsauftrag. Wir sind nicht nur zum Träumen berufen, sondern wir sind berufen, unsere Träume auszuleben, zu verwirklichen und das Böse aufzuhalten, zu stoppen. Hebräer Kapitel 3, Vers 6, wir sind sein Haus. Gottes Haus, der Tempel Gottes. Wir sind es. Ich bin es. Du brauchst ein ganz neues Selbstbewusstsein, was du in Christus bist, was er aus dir gemacht hat. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte. Du bist ein Geliebter Gottes. Ein Liebling Gottes. Nicht so, naja, ich muss gnädig sein, diesem Kerl da. Nein, Geliebte. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Du solltest hüpfen und jubeln und jauchzen. Danke, Vater, ich bin dein Kind. Bin dein Sohn, deine Tochter. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Halleluja. Ich bin kein Deutscher. Ich weiß nicht, wie viele Nationalitäten ich schon inzwischen hatte. Verstehst du? Spielt keine Rolle. Aber mein Bürgerrecht ist im Himmel. Mir geht es heute darum, dass du deine Identität findest, was du wirklich in Gott bist durch Jesus Christus und was er aus dir gemacht hat. Und nicht nur das, was er noch machen wird. Wir sind noch nicht fertig. Und das ist neu an Jesus und durch Jesus Christus. Epheser Kapitel 2, Vers 19. So seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Weißt du, was das heißt? Wir sind Bürger und Gottes, wir sind Heilige und wir sind Gottes Hausgenossen. Wir haben Umgang mit den Engeln. Wir haben Umgang mit den Heiligen. Die Heiligen, die gelebt haben. Weißt du, ich bin nicht katholisch, aber ich glaube an all die, die bei Jesus sind, das sind Heilige. Und wir haben Umgang damit. Denk an Jesus als auf dem Berg der Verklärung. Da ist Moses dabei, da ist Elia dabei und unten da sitzen die drei Jünger. Und da ist Jesus dabei. Weißt du, das ist der Haushalt Gottes, die Hausgenossen Gottes, die sind dabei und die unterhalten sich. Und ich bin glücklich, dass ich das wissen darf. Ich gehöre dazu, ob du dazu gehören willst oder nicht. Das ist dein Problem. Aber mein Problem ist, ich gehöre dazu. Ich auch. So, wir gehören dazu. Wir sind nicht mehr Gäste, Zuschauer, Beobachter oder Fremdlinge, so Ausländer. Nein, wir sind Mitbürger der Heiligen. Mitbürger der Heiligen. Du wirst mit den vielen Heiligen, du wirst im Himmel so viele Heilige treffen. Und wenn du ehrlich bist, weißt du, manche Heilige begegnen dir jetzt schon in deinen Träumen, in deinen Gesichtern. Weißt du, und ich komme zu dem Thema, was ich morgen predigen werde. Manche haben unbewusst und unwissend Engel beherbergt. Eine Heilige aufgenommen. So weiter. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, aufgrund, weil Jesus gebeten hat. Du musst nicht mehr Liebe lernen. Und du kannst Liebe gar nicht lernen, ist gar nicht lernbar. Genauso wenig wie Sex lernbar ist. Das weiß man, das kann man plötzlich irgendwie. Ich weiß nicht, wie es, weißt du, da kommen die Leute mit der Aufklärung und was sonst was. Weißt du, wenn du Liebe hast, dann hast du Liebe. Der Heilige Geist ist ausgegossen in deinem Herzen und du hast Liebe. Du kannst plötzlich lieben, du willst plötzlich lieben, du kannst die Kreatur lieben, du kannst Gott lieben, du kannst deine Geschwister lieben, du kannst es plötzlich. Wie das machst, ist egal, aber du kannst es. Du hast es in dir. Ihr seid, Psalm 115, Vers 15, ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das ist unsere wunderbare Berufung, das ist das Neue in Christus. Wir sind die Gesegneten des Herrn. Nicht nur der Abraham und nicht nur die Patriarchen oder irgendwo paar Fromme. Nein, ihr, du und ich, wenn du Jesus hast, bist du mit dem Gesegneten verbunden. Das ist neu. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns von der Macht der Finsternis errettet. Das ist das Großartige. Du bist nicht mehr unter den Dämonen oder bösen Geister. Werde dir bewusst, ich bin Kind Gottes. Ich gehöre nicht diesem Gesindel mehr an. Und dieses Gesindel hat nichts mehr an mir verloren und kein Recht. Satan hinter mir. Er hat uns schon errettet vor 2000 Jahren aus der Macht der Finsternis und versetzt uns in das Reich seines lieben Sohnes. In ihm haben wir die Erlösung und die Auslöschung aller Sünden. Das haben wir schon. Da muss ich nicht mehr groß betteln. Herr Jesus, ich möchte endlich mal wissen, bin ich frei, bin ich nicht frei? Sind mir meine Sünden vergeben oder nicht? Die sind es. Und ich kann Amen sagen, so sei es. Das ist, ich sage nur Amen. Alle Verheißungen in Christus sind ja und ich muss nur Amen dazu sagen. Amen, das ist in Ordnung. Amen, so ist es, so soll es sein. So seid ihr, seitdem wir Jesus aufgenommen haben, ist er unsere Gerechtigkeit. Und alles, was da drin enthalten ist, ich bin fest gegründet in Jesus. Nichts kann mich mehr erschüttern, erschrecken. Galater Kapitel 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er für uns ein Fluch geworden ist. Weißt du, ein Fluch ist, das schaffe ich nie. So viele Leute sagen, ich werde nie gesund. Ich werde nie weiterkommen. Ich schaffe es nie. Das ist ein Fluch und er hat uns von diesem Fluch erlöst. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Die können mich verfluchen, die können sagen, das geht nicht. Aber es geht bei Gott. Es geht bei Gott. Durch Jesus gibt es so viele Neuerungen. So viele Neuerungen. Er hat das Neue gebracht. Siehe, ich mache alles neu. Und es wird von Tag zu Tag was Neues geschaffen. Epheser 2, Vers 18. Durch ihn haben wir Zugang zum Vater. Durch ihn. Durch ihn sind wir furchtlos und erschrocken. Durch ihn schauen wir nicht auf die Umstände. Jesaja 54, Vers 4. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden werden. Weißt du, das weiß ich. Ich muss nicht negative Gedanken annehmen. Ich werde nicht zu Schanden, auch wenn es so aussieht. Auch wenn ich nicht schwimmen kann. Ich werde nicht zu Schanden. Gott wird mich übers Wasser halten. Ich werde nicht zu Schanden. Schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Oder du wirst nicht beschämt dastehen. Sobald du in deiner Kraft versuchst, wirst du auf alle vier fallen und liegen auf dem Boden und nicht weiterkommen. Aber wenn du auf den Herrn vertraust, Jesaja 54, Vers 17, du musst, weißt du, wenn du in deinem Glauben erschüttert bist, lies Jesaja 54. Da steckt Potenzial drin, Dynamit. Da heißt es weiter, Vers 17, Jesaja 54, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, dich anklagt, verdammt, verurteilt, verflucht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Du wirst sie schuldig sprechen. Niemand kann dich mehr verdammen, verfluchen, verwünschen, verhexen. Selbst der größte und schlimmste oder gefährlichste Voodoo-Zauberer, der hat keine Macht. Der in uns ist, Halleluja, ist stärker als der in dieser Welt irgendwo residiert. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Steh auf und geh vorwärts. Er hat dich frei gemacht. Du musst dich nicht mehr frei kämpfen und frei schaufeln oder frei arbeiten. Er hat dich frei gemacht. Jesaja 50, Vers 9. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Und wer will mich verdammen? Wer will? Komm her. Kann's nicht. Durch Jesus hast du Sieg über alle Umstände. Über alle Umstände. Weißt du, hast ein königliches Herrscherleben. Das musst du natürlich entwickeln. Das kriegst du nicht in die Wiege gelegt. Du musst es hart erkämpfen. Durch die Gnade Gottes. Weißt du, du bist geheiligt, du bist berufen, du bist geboren, bist in Windeln gewickelt und jetzt heißt es, entwickle dich. Jetzt entwickle dich. Jesaja 54 nochmals, Vers 2. Mach weit den Raum deines Zeltes, dein Herz und deine Zeltdecke, spanne weit, spare nicht. Sei nicht kleinkariert, glotze. Denn du wirst dich nach rechts und nach links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Geschwister, wir sind aufgefordert aufzustehen und gegen den Strom zu gehen und sich nicht unterkriegen lassen. Erst recht, mein lieber Mann. Was hat der Martin Luther gemacht, als der Teufel angefochten hat? Und der Teufel wusste ganz genau, wenn der die Bibel übersetzt, der wird mir was Schönes zufügen mit seiner Bibel da. Der wird die Reformation auslösen. Und die Christen werden sie, plötzlich wird es Christen geben auf der ganzen Welt. Und Missionare werden in die Welt gehen und die Bibel verbreiten, die Bibel wird gedruckt. Und der Teufel hat ihn angegriffen. Als der Teufel so kam, nahm er den Tintenfass und schleuderte gegen die Wand. Vielleicht musst du auch manche Sachen gegen die Wand schleudern und sagen, Satan, hinter mir. Von wegen. Wir müssen lernen zu dominieren. Aufzutreten. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Und du sollst dich nicht aufhalten lassen von nichts und niemand. Psalm 118, Vers 13 und folgende Verse. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Das macht der Teufel jeden Tag, dreimal am Tag wahrscheinlich bei dir. Und bei mir macht er es öfters. Verstehst du? Man stößt mich, dass ich fallen soll. Aber der Herr hilft mir. Halleluja! Der Herr hilft mir. Die stoßen mich, die können mich stoßen, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Lied. Das ist was Neues. Weißt du, Christus hat sich nirgendwo unterkriegen lassen. Satan hat versucht, ihn hin und her zu schieben und zu Fall zu bringen, aber der Herr ist treu gewesen. Und schau dir auch die Apostel, nachdem sie Apostel wurden, nachdem sie den Heiligen Geist hatten, da sind keine Versager mehr unter ihnen. Das sind alles Märtyrer. Das sind Zeugen Jesu, die haben ihr Leben dran gegeben. Die haben gesagt, wir achten unser Leben nicht wert. Das, was wir haben, das ist unbezahlbar. Der Herr ist meine Macht und mein Lied. Er ist mir zur Rettung geworden. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Häusern der Gerechten. Geschwister, in deinem Haus, in deiner Wohnung solltest du vom Sieg singen. Siegeslieder auflegen. Und Siegeshymnen, Siegespsalmen, Siegessprüche. Und wenn du nicht singen kannst, probier für dich. Weißt du, du musst niemand vorsingen. Du musst nur Gott vorsingen und den Engeln vorsingen. Und wenn du singst, werden Engel in deinem Chor mit einstimmen. In den Hütten der, Häusern sind es hier. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Häusern der Gerechten. Und wir sollten mit Freuden singen. Freudenjubel in unseren Wohnungen. Wenn du nicht weiter weißt, sing ein Lied dem Herrn zur Ehre. Ein Lied. Du solltest singen. Nicht eine CD auflegen. Das haben andere gesungen, andere gespielt. Gott will, dass du singst. Dass du singst. In manchen jüdischen Gemeinden gibt es keine Orgel und kein Klavier und keine Instrumente. Da gibt es nur die Hände und den Mund. Wir sollen Gott loben mit unserem Mund und mit unseren Händen. Und wenn du Indianer wärst, auch mit deinen Füßen. So, man singt in den Hütten, in den Häusern der Gerechten vom Sieg. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Und weißt du, der Herr tut nur dann das Gewaltige, wenn du singst. Wenn du singst. Als sie mit dem Lobgesang anfingen, Josaphat, verschaffte der Herr einen Hinterhalt. Bei dir passiert nichts, weil du nicht singst. Weil du lieber Fernseher einschaltest und da die Musik rauskommen lässt. Oder Radio oder CD-Player oder auch Internet, egal was. Du musst singen. Fang an, selbst zu singen. Denn Gott will aus deinem Herzen gelobt werden. Hier ist der Tempel Gottes. Nicht da auf dem Kasten, wo der irgendwo steht um die Ecke. So, die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Die Rechte des Herrn ist erhoben. Und die Rechte des Herrn behält den Sieg. Aber erst, nachdem du gesungen hast. Die Dämonen fliehen, wenn man singt. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Fang an zu singen. Nicht zu klagen, zu stöhnen. Und das ist, was Jesus uns gebracht hat. Jesus hat die Klageweiber rausgetrieben. Denn die Klageweiber waren ein Teil der jüdischen Gesellschaft. Bei jeder Beerdigung waren die Klageweiber da. Aber die hat er zuerst alle rausgefegt. Und dann ging er rein und hat ihnen gedient. Den Toten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Offenbarung 1, Vers 6. Du hast eine große Berufung. Fang an. Er hat uns gemacht zu Königen und Priester vor seinem Gott und unserem Vater. Er hat uns gemacht. Und ein König, der steht stramm. Der König ist nicht so gebückt und guckt nach links und rechts. Wo kommt mir Hilfe her? Der König steht aufrecht. Er gibt Befehle. Und er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Weißt du, was der Priester macht? Ich segne. Das macht der Priester. Und Könige herrschen. Offenbarung 1, Vers 6. Entweder bist du es oder bist nicht. Und du kannst dich fragen, bin ich ein echter Christ oder bin ich kein echter Christ? Weißt du, in unserem Alltag beweist sich das, ob wir das sind oder nicht. Und jetzt hör zu. 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott. Ihr seid aus Gott. Und ihr seid Gotteskinder. Und habt überwunden den Bösen. Denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Wenn du dir dessen bewusst bist, in meinem Tempel wohnt der große, starke, allmächtige Gott, allwissende, allgegenwärtige Gott. Weißt du, du hast bald gar keine Worte, was Gott wirklich ist. Der wohnt hier drin. Der in euch ist, ist stärker als das Gift, das ich tagtäglich einnehme. Und wir essen vergiftetes Essen, verseuchtes Essen. Aber was sagt Jesus? Und wenn ihr etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. Wir sind nicht ohnmächtig und hoffnungslos und verloren in dieser Welt. Nein. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, deshalb ist es so wichtig, bist du wiedergeboren. Oder spielst du nur Religion? Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Unsere Einstellung. Unser Bekenntnis. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Selbst wenn du auf dem Boden liegst wie der Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und Hebräer 10, Vers 38. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Und das ist unsere Gerechtigkeit. Ich bin identisch mit Jesus. Und Gott gibt mir diese neue Identität. Das ist das Neue. Mein Gerechter wird aus dem Glauben leben. So. Du kannst plötzlich durch Jesus anders leben, auch wenn alles gegen dich ist, Keiner mag dich, keiner liebt dich, keiner versteht dich, keiner fragt nach dir. Aber Gott fragt nach mir, Gott liebt mich, Gott kümmert sich um mich. Das ist was anderes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn du das weißt, dann kannst du ganz anders reagieren als die anderen. Du musst nicht mit der Masse und der Gesellschaft mehr gehen. Du kannst mit Jesus auf dem Wasser wandeln. Er hat dir den Weg freigemacht. Der, der unter der Salbung Gottes lebt, der entwickelt sich plötzlich ganz anders. Ich habe Jesus. Und weil ich Jesus habe, bin ich nicht mehr abhängig von diesen Umständen, von dem, was in der Welt passiert. Du darfst dich unter der Salbung Gottes entwickeln und dabei dich selbst noch zu übertreffen. Weißt du, wenn Jesus in dir ist und Jesus sich in dir entfaltet, du übertriffst dich selbst. Du wirst von deiner Sklavenmoral erlöst. Der Heilige Geist macht dazu frei. Und der Heilige Geist ist da, um dir deine Schwächen zu helfen. Ergänzt dich das, was du nicht kannst, macht der Heilige Geist. Wenn du anfängst zu singen, da singen die Engel mit. Wenn du betest, fangen Engel mit zu beten. Heilig, 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 heilig ist der Herr Zebaoth. Du kriegst Ergänzung, Verstärkung vom Himmel. Denn die Engel Gottes lagen sich um die, die ihn fürchten. Plötzlich stehen die feurigen Rosse auf. Deine Augen werden geöffnet. Ich bin nicht allein. Der Himmel ist hinter mir. Der Heilige Geist macht aus uns Menschen, befähigt uns, Gott ähnlich zu leben. Er macht uns zu Königen und Priestern und Gotteskindern, hilft uns, Gott ähnlich zu leben. Das ist ein Geheimnis. Du musst kein Esoteriker werden, um Gott Ähnlichkeit zu bekommen und jahrelang meditieren und auf dem Boden hocken. Weißt du, er macht uns, und dass du Gott ähnlich sein kannst und nach dem Herzen Gottes lebst und das auslebst, was Gott will. Liebe auslebst, Glauben auslebst. Römer 8, Vers 14. Römer 8 ist sowieso ein ganz gutes Kapitel. Römer 8, das sind die Söhne Gottes. Und da geht es immer um die Gotteskindschaft im Römer 8, aber nur durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht uns zu Gotteskindern. Halleluja. Und das ist unsere Identität. Und das ist neu. Guck mal, Jesus wurde gekreuzigt. Er gibt sich aus, er sei Sohn Gottes. Wer kann das sagen? Wir sind Menschen, wir sind Geschöpfe, aber nicht Söhne Gottes. Aber wer Jesus hat, wird ein Sohn Gottes. Der Heilige Geist bringt die Fülle des Lebens in uns. Du kannst plötzlich aufatmen. Und mit Jesus beginnt eine Zeit des Aufatmens. Apostelgeschichte 3, Vers 20. Da heißt es also in dieser Pfingstpredigt des Petrus, damit die Zeit der Erquickung komme. Das ist, also Jesus ist erschienen, geweissagt von den Propheten, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn. Und er euch den sendet, der zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Also die Zeit der Erquickung beginnt. Und du wirst erquickt, und das ist neu. Menschen werden erquickt in ihrem Glauben. Nicht nur, oh, jetzt ist mein Ochse schon geopfert und mein Schaf schon geopfert oder die Turteltaube schon geopfert. Nein, wir atmen auf, ich kann meine Tiere behalten. Und es ist ein Skandal für mich, dass die armen Tiere tausendweise sterben mussten, nur um die Gottheit irgendwie zu befriedigen. Ist Tierquälerei. Ist Mord. Und nicht nur Menschen, Tiere wurden geopfert, sondern in manchen Religionen wurden sogar Menschen geopfert. Und man hat das Herz ihnen aus dem Leib gerissen. Das braucht Gott alles nicht. Die Zeit der Erquickung. Oh, ich darf meine Hände hervorheben und Gott preisen und anbeten. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht Freiheit? Mit Jesus beginnt eine neue Zeit, eine Zeit der Erquickung. Der Heilige Geist macht uns mit Jesus identisch, stellt uns ihm gleich. Wir werden teilhaftig der göttlichen Natur. Lass es zergehen. Göttliche Natur. Du bist ein kleiner Gott. Und manche würden mir jetzt vom Internet auch wieder schreiben oder anrufen. Also das ist Lästerung, Gotteslästerung. Wir können das nicht werden. Ja, wir sollen so sein wie Jesus. Und wir sollen so vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Da steckt noch sehr viel Potenzial drin, noch so viel Land einzunehmen. Weißt du, du wirst mit Jesus identisch, nicht durch Bildung, Askese, sondern allein durch den Heiligen Geist. Du kannst sämtliche Bücher durchlesen und sämtliche CDs anhören. Aber durch den Heiligen Geist wirst du Jesus identisch. Du wirst verwandelt von Tag zu Tag, verändert und erneuert von Tag zu Tag. So wie man Liebe nicht kaufen kann, genauso wenig kannst du dein Image kaufen, dass du ein Königskind bist, ein Gotteskind bist, ein Eigentum Jesu Christi, ein Bürger des Himmels. Weißt du, du kannst die deutsche Staatsangehörigkeit vielleicht kaufen, aber du kannst dir die himmlische Staatsangehörigkeit nicht kaufen. Nicht einmal verdienen. Die wird dir zuteil. So. Du kannst das göttliche Image nicht kaufen. Ich bin ein Kind Gottes. Eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes. Ein Gauner bleibt Gauner. Ein Wolf bleibt Wolf. Selbst wenn ein Doppelpelz sich anzieht. Verstehst du, der bleibt Wolf. Von seiner Art und Weise. Weißt du, ein Lügner bleibt Lügner. Auch wenn er sich poliert. Das ist ein glänzender Lügner. Polierter Lügner. Oder polierter Gauner. Verstehst du? Du kannst ihn noch so schön hinstellen. Also es gibt so viele feine Gauner. Die gibt es so feine Gauner, feine Lügner. Auch wenn wir etwas religiös geworden sind, dann sind wir halt religiöse Lügner, religiöse Gauner. Ja, dann wir verwenden für jedes dritte Wort Gott oder die Bibel oder Bibelsprüche. Oder du kannst Kultur nehmen. Und ich sagte, dich kann niemand und nichts verändern, außer der Heilige Geist. Kultur macht aus uns noch keine neuen Menschen. Höchstens einen kultivierten Lügner. Einen kultivierten Gauner. Verstehst du? Oder veredelten Gauner. Und veredelten Lügner. Und das ist viel, viel schlimmer, wie alles andere. Eine neue Identität bekommt man nicht, indem man sich irgendwo untertaucht oder neue Papiere bekommt. Nein, wer den Sohn aufnimmt, der ist plötzlich neu. Und der merkt, die ganze Welt ist für mich neu. Und dieses Image, deine Identität kann nur Jesus Christus herstellen. Wenn wir das machen, dann kriegen wir nur Masken und Fratzen. Und fürchten uns nachher selber vor uns selbst. Was ist aus mir geworden? Der Mensch ist ein Spezialist im Herstellen von Masken. Schon in allen Religionen, in allen Kulturen gab es. Und weißt du, es lebt sich ganz anders. Ich weiß nicht, ob du schon beim Karneval warst, hinter einer Maske. Weißt du, da brauchst du eine andere Identität. Niemand kennt dich, niemand weiß, wer du bist. Aber du bist nicht echt. Und das ist kein Image, das ist keine Identität. Dieses göttliche Image bekommen wir nur bei der Neugeburt. Und das ist so wichtig, dass wir eine neue Schöpfung sind. Eine neue Zelle in Jesus Christus. Und diese neue Zelle, diese neue Gene, plötzlich entwickelt es sich zu einem neuen Wesen. Jesus macht aus uns andere Leute, gibt uns einen anderen Charakter, ein anderes Lebensprogramm. Diese neue Schöpfung, weißt du, ich darf Jesus werden. Ist das nicht toll? Du darfst Jesus werden. Du darfst gestaltet werden in seine Persönlichkeit. Nicht mehr ich lebe. Weißt du, früher hat im Theater das Wort Identität und so weiter, das kommt aus der Theaterwelt. Weißt du, da spielst du eine andere Rolle. Du bist nicht du, sondern du spielst die andere Rolle des anderen. Und dann merkst du, wenn ich Jesus ähnlicher werde, ich übertreffe mich noch selbst. Menschen, die göttliche Identität haben, weißt du, das sind Menschen, die die Welt heute braucht. Wir brauchen Menschen, die wirklich spitze sind, durch Jesus Christus, die etwas repräsentieren, etwas darstellen. Und Bergspitzen erkennt man sehr schnell, wenn du in die Schweiz fährst. Matterhorn, das dominiert, weit und breit. Aber ich sage dir eines, auch solche Bergspitzen, was so Matterhorn oben an Stürmen aushalten muss. Je höher der Berg ist, desto größer sind die Stürme. Aber das ist egal, du bist spitze. Und Bergspitzen sind manchmal sehr einsam. Wenn ich so den Matterhorn angucke, wo sind die anderen Berge alle weit geblieben? Nur dieser eine Berg. Identität hat seinen Preis. Und sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen, mein altes Leben dran zu geben, mein altes Wesen zu opfern, jemand anders zu sein, Jesu ähnlich zu werden. Nicht nur über Jesus reden, über Jesus kann der Teufel besser sprechen als du und ich, aber ihn auszuleben. Über eine Persönlichkeit, da redet man. Und ich sage dir, die Vorteile und die Nachteile der Identität. Wenn du eine Persönlichkeit bist, so ein Matterhorn-Mensch, weißt du, du bist so vielen Kritiken ausgesetzt, so vielen Gequatsche. Weißt du, für Menschen, die Identität haben, muss man sich entscheiden, pro oder contra, für die Persönlichkeiten. Und schau die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Die haben nicht nur Freunde, die haben mehr Feinde als Freunde. Und so sind wir Christen, wenn wir Identität haben, wenn wir Jesus Christus gehören, wenn Jesus in uns ist. Und das hat Jesus vorausgesagt. Wer mich liebt, der wird gehasst werden von allen möglichen Menschen. Der wird eine Persönlichkeit sein. Aber der wird Feinde haben, die werden euch verfolgen, weil sie mich verfolgt haben. Dann hast du entschiedene Gegner, die dir den Platz streitig machen. Was? Was behauptest du? Was fällt dir ein Heiliger zu sein? Wenn ich dran denke, der Korintherbrief, was ist die Korinthergemeinde? Also ich möchte kein Mitglied der Korinthergemeinde gewesen sein. Denn von denen heißt es, dass nicht einmal die Welt was weiß zu sagen, so liederlich waren die. Solche Sünden hatten sie untereinander. So viel Streit, die waren vor Gericht. Die haben Inzest betrieben und vieles andere mehr. Und so weiter. Und dann schreibt Paulus den Brief an die Heiligen zu Korinth. Weil Gott sieht nicht, was wir gerade im Augenblick sind und was wir tun und was wir treiben. Und das ist so wichtig, liebe Gotteskinder, dass wir nicht von diesem Augenblick ausgehen dürfen. Unser Leben ist viel länger als der Augenblick. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gott sieht uns ganz anders. Ihr Heiligen Korinther, ihr Heiligen Galater, ihr Heiligen Thessalonicher, ihr Heiligen. Die Briefe sind an lauter Heilige, nicht an Tote geschrieben. Weißt du, ich habe in Augsburg mal evangelisiert, da kommt eine Religionslehrerin und sagt, Herr Matthäus, ich muss Ihnen widersprechen. Sag ich, wieso? Ja, wir werden heilig erst nach unserem Tod. Wir werden heilig erst nach unserem Tod. Nein, wir sind heilig zu Lebzeiten und nicht erst nach unserem Tod. Er hat uns geheiligt, hat hier Paulus geschrieben. Wenn du den Heiligen Geist hast, wirst du mit dem Zeitgeist fertig, wirst mit deiner Identität fertig, mit deinen Erlebnissen, die du gerade im Augenblick machst und die Welt nicht verstehst. Nur so bekommen wir diese neue Identität, werden Kinder des Lichts und Bürger des Himmels, einer anderen Welt. Du brauchst diese Identität. Und das ist, was Gott macht. Gott hat uns einige Beispiele im Alten Testament gegeben, damit wir begreifen, was Gott alles will. Ich denke nur an Jakob. Jakob hat von Gott eine ganz neue Identität bekommen. Es war der schlimmste Lump, den es überhaupt damals gab zu seiner Zeit. Das war Jakob. Den blinden Vater betrogen, den Bruder, der Erstgeburt abgeluchst. Das war ein Gauner. Ganove. Man sagt, cool war er, ja, aber er war ein Ganove. Berechenbar. Immer berechnet hat er alles gemacht. Und gerade dieser Betrüger Jakob wird von Gott berührt. Und er kämpft mit einem Engel, wieder mit eine ganze Nacht, und von Gott berührt. Und aus diesem Betrüger wird ein Fürst Gottes. Israel, Gott kämpft jetzt. Und der Jakob ist vorbei. Und wenn Jakob das nicht erlebt hätte, wenn der Esau, wenn er ohne dieses Erlebnis, ohne diese Erfahrung, ohne diese Berührung dem Esau begegnet wäre, der Esau hätte ihn den Kopf abgehackt. Der hätte ihn aufgespießt und gegrillt. Verstehst? Aber Gott hat den Jakob verwandelt und dann konnte Esau gar nicht anders als in die Knie gehen und vor diesem Fürst Gottes die Knie zu beugen. Das ist diese neue Identität in Christus. Und der Esau hat Gott in Jakob gesehen. Mit dem ist was passiert. Der hat sich verändert in den letzten 20 Jahren. In ihm steckt Gott drin. Und er macht schnell Frieden mit Jakob. Der weiß, das geht nicht gut, wenn ich da nicht in Ordnung komme mit meinem Bruder, dem Gott ist. Der ist ja Gottesfürst geworden inzwischen. Wer von jetzt mit Jakob zu tun hatte, der wusste, der hat mit Gott zu tun. Und das sehen wir, als er nach Ägypten kommt. Weißt du, Ägypten, der Pharao, das ist ja Gott, der Ägypter. Und da geht doch der Jakob zu und legt dem Pharao die Hände auf und segnet ihn. Eigentlich ist der tot. Der Mann wäre schon tot. Aber nein, er ist Gott. Und der Pharao lässt sich segnen. Obwohl er selber denkt, er ist von der Gottheit her irgendwo geschaffen. Aber du siehst, Jakob hat Gott erlebt. Und wenn du Gott erlebt hast, dann hast du keinen Respekt mehr vor den Göttern dieser Welt. Auch wenn es ein Pharao ist. Und ein Experte oder was auch immer. Von der Stunde hat Jakob Macht gehabt. Vollmacht. Und Gott hat seine Hand auf Jakob gelegt und Jakob ist nicht mehr derselbe. Wenn Gott dich berührt, wenn Jesus dich berührt, bist du nicht mehr derselbe oder dieselbe. Von dem Augenblick hast du eine neue Identität. Da brauchst du keinen Taufschein und keinen Konfirmationsschein und keinen Trauschein und keinen frommen Beerdigungsschein. Verstehst du? Die ganzen Scheine kannst du sparen. Plötzlich siehst und spürst du, Gott kämpft für mich. Auch wenn ich Probleme habe. Meine Kinder mir Probleme machen, aber Gott kämpft für mich. Menschen müssen Gott in uns spüren. Und das ist, was Jesus gebracht hat. Das Reich Gottes ist inwendig in euch, nicht äußerlich. Irgendwo in Jerusalem oder irgendwo in Rom. Nein, in euch. Und sie spürten plötzlich, hier stimmt was nicht. Und die Menschen müssen spüren, hier ist Gott und hier ist andere Macht und andere Autorität und andere Herrlichkeit. Und das Zeugnis, weißt du, viele Menschen geben Zeugnis, ich bin Christ geworden. Spar dir das. Andere Menschen müssen dir Zeugnis ausstellen. Andere Menschen müssen dich begutachten. Und andere Menschen müssen dir sagen, du, das ist wie Christus. Die geben uns Zeugnis. Andere Menschen, nicht wir geben unser Zeugnis. Denn unser Zeugnis, wenn wir geben Zeugnis, ich bin ein Heiliger. Nein, andere müssen sagen, der ist wie ein Heiliger. Der lebt wie ein Heiliger. Andere müssen merken, die Veränderung und die Verwandlung und die Veredelung in unserem Leben. Dass wir sagen, guck mal, das ist ein Christ, pur. Andere müssen feststellen, der war mit Jesus, so wie die hohen Priester, die sind mit Jesus gewesen. Wir können dagegen nichts sagen. Die sind sprachlos. Wenn Gott uns nicht verändert, dann wird es auch keine Gnade kennen, wird die Welt keine Gnade mit uns kennen. Und werden uns, deshalb haben wir so viele Probleme, weil Gott uns noch nicht so verändern konnte, wie er sollte und wollte. Und interessant ist, ob Jakob oder Noah oder Petrus oder Paulus, und Noah fand Gnade vor Gott. Jakob fand Gnade vor Gott. Und wir müssen Gnade vor Gott finden. Und dann fällt uns der Esau um den Hals. Und dann sind wir sicher in der Arche. Beim Jakob passiert eine ganz gewaltige Veränderung, ihr Lieben. Die göttliche Natur gibt seinem Leben eine besondere Note jetzt. Er ist ein Patriarch wie Vater Abraham, wie Vater Isaac, den er betrogen hat. Das ist plötzlich eine Autorität in Gott. Deshalb werde teilhaftig der göttlichen Natur. Plötzlich, als Jesus im Leben von Saul von Tarsus kam, und da sehen wir, was neu ist. Plötzlich ist aus diesem Lästerer, Gemeindehasser, Verfolger der Sache Jesu, ist plötzlich der größte Missionar aller Zeiten geworden. Von Saulus ist ein Paulus geworden. Von Jakob ein Israel. Da kann man viel drum doktern und feilen und schleifen. Du wirst nie das werden. Innerhalb von 3 Tagen steht Paulus in Damaskus auf dem Marktplatz und sagt, Leute, kommt her, liebe Juden, schaut her, ich bin Christ geworden. Und Jesus ist der Messias und predigt und beweist denen, dass er der Messias ist. Und das kannst du nur, wenn die Gnade Gottes dich überfällt. Und die Salbung Gottes dich übernimmt. Und erst wenn wir in die Nachfolge Jesu treten, in die Spuren Jesu wandeln und Jesus uns angenommen hat und wir Jesus angenommen haben, beginnt diese neue Identität in uns zu greifen. Und plötzlich sind wir so gesinnt, wie Jesus gesonnen war. Philipper 2, Vers 5. Plötzlich haben wir die gleiche Gesinnung. Da sind wir nicht mehr polierte Lügner. Verstehst du? Nein, wir haben das Denken Jesu, wir beten wie Jesus, wir reden wie Jesus, wir denken wie Jesus, wir leben wie Jesus, wir benehmen uns wie Jesus. Toll. In Philipper 1, Vers 21 sagt Paulus, für mich ist Christus das Leben. Der zittert fast, als er die Zeilen schreibt. Für mich ist Christus das Leben. Wer wie Jesus gesinnt ist, der hat Ähnlichkeit mit Jesus. Und für Paulus war es nicht leicht, Jesu Ähnlichkeit anzunehmen. Er war ein sturer Bock. Ein Choleriker. Aber weißt du, er wird immer sanfter und sanfter und sanfter und sanfter. Durch die Gnade Jesu. Er wird verwandelt und erneuert. Er tut den Willen Gottes. Er macht genau das, was er nicht tun wollte. Das tut er. Er geht den Weg, den Gott für sein Leben vorgezeichnet hat. Er achtet so wie Jesus auf die Stunde Gottes und lässt sich alles gefallen. Der Herr will es. Und der Wille Gottes geschehe. Immer wieder redet er in seinen Briefen davon. Die Gesinnung, wie Jesus zu sein, das macht dein Leben erst zu einem neuen Produkt. Zu was ganz Neuem, eine neue Schöpfung. Die Gesinnung Jesu gibt dir erst Unsterblichkeit. Die Gesinnung Jesu. Gesinnt sein wie Jesus. Wir haben früher so ein schönes Lied gesungen. So sein wie Jesus, von hier bis drüben. to be like Jesus, zu sein wie Jesus. Das bringt dich an deine Bestimmung, an die Vollendung deines Lebens. Und das ist erst die Wiederherstellung, wovon die manche Leute so reden. Die Wiederherstellung, so sein wie Jesus. Das macht aus dir ein ganz neues Wesen, eine ganz neue Art. Aus dem Wolf wird ein Lamm. So sein wie Jesus. Das gibt dir ein erfülltes Leben. Und durch Jesus reflektiert Gott in dir sein Leben. Du bist der Tempel des lebendigen Gottes. Und dann hast du plötzlich eine Daseinsberechtigung. Und diese kann dir niemand streitig machen. Dann bist du hier auf dieser Welt nicht wegen dir und mir oder der Gemeinde oder sonst was. Du bist wegen Jesus hier. Total an der Daseinsberechtigung. Wie heißt es in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17? Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da, wo der Geist des Herrn ist, da, wo Jesus ist. Und Jesus ist nur da, wo der Heilige Geist ist. Ohne den Heiligen Geist läuft Jesus nicht, mit Jesus nichts. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Entwicklung, da ist Entfaltung, da ist Liebe, da ist Verantwortung. Das muss man nicht lernen. Wie lernt man Verantwortung? Man ist verantwortlich. Man weiß es, auf mich kommt es. Wenn ich versage, versagt der Herr Jesus. Wo der Geist des Herrn ist, da geht es ihm ums Ganze. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Ordnung und Zucht, was man darunter versteht. Wo der Geist des Herrn ist, das ist alles zweckmäßig, alles sinnvoll, alles dient zum Besten. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist keine Verdammnis. Wo der Geist des Herrn ist, da ist kein Druck. Das macht man mit Freuden, freiwillig, begeistert, aus Liebe. Wo der Geist des Herrn ist, das Glaube, das musst nicht lernen, wie glaube ich. All diese geistlichen Dinge kannst du in der Schule nicht lernen, auch nicht in der Gemeinde, wenn du 100 Jahre zuhören würdest. Das kann der Heilige Geist dir in ein paar Sekunden beibringen. In ein paar Sekunden. Wo der Geist des Herrn ist, da wächst du aus dir selbst, über dir selbst hinaus. Entwickelst ganz neue Fähigkeiten. Und das ist, was Jesus sagte, der Geist wird kommen, der wird euch alles erinnern. Das war neu. Ihr müsst nicht büffeln und den ganzen Talmud studieren und die ganzen heiligen Schriften studieren, und was Rabbi sowieso gesagt hat. Weißt du, der Geist wird euch in alle Wahrheit lehren und bringen. Der Geist bringt das Verborgene wieder ins Dasein, erinnert dich. Und dann wirst du immer mehr und mehr identischer mit Gott sein. Und jetzt komme ich auf diesen Punkt, wo Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das ist diese Vollendung, auf die wir zusteuern. Und das fängt mit Jesus an. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn du das im Fleisch machst, bist du ein Pharisäer. Und nur Pharisäer, die versuchen vollkommen zu sein, keine Fliege was zu tun. Und sogar die Minze zu verzehnten. Jesus hat uns so viel zu geben, so viel Neues gegeben. Und deshalb gib dich nicht zufrieden mit dem, was du hast. Gott hat noch mehr zu geben. Durch Jesus Christus. Und wie kriege ich mehr? Deshalb möchte ich dir auch jetzt noch ganz schnell sagen, die innere Unzufriedenheit. Du musst hier innen drin spüren, oh, da ist noch so viel Platz für Gott. Da kann Gott noch so viel in meinem Leben tun. Deshalb, die innere Unzufriedenheit ist der Schlüssel für eine innere Veränderung in deinem Leben, fürs Wachstum, für neue Aufgaben, für die Heiligung. Die innere Zufriedenheit, oh, ich bin noch nicht so weit, oh, ich kann noch mehr. Der Herr hat noch viel zu bieten. Eine Bibelstelle ganz schnell noch. Pflüget ein Neues, heißt es einmal in der Bibel. Jesus will, dass wir wieder was Neues pflügen in unserem Leben. Dass wir einen Punkt setzen von heute, was heute war. Vergiss, was gestern war. Du lebst heute, jetzt und hier. Und deshalb fang an, heute hier zu leben. Pflüget ein Neues. Das heißt, kehrt alles um. Das, was unten ist, muss rauf und was oben ist, muss runter. Das ist pflügen. Ackern, die Scholle umlegen und reinige deinen Acker. Weißt du, das ist nicht pflügelt ein neues, das heißt, ich muss jetzt umziehen in eine neue Stadt, in eine neue Gemeinde. Nein, dein Herz ist der Acker. Pflügelt ein neues, fang dein Herz umzukehren, mach einen Punkt irgendwo, bereinige dein Leben von den Dornen und Disteln, von den Steinen, sammle die Steine ab. Das bisherige Feld, dein Leben, diese alten Bäume, die da gewachsen sind, keine Frucht tragen, die müssen ausgerodet werden, abgeschnitten. Halte dich nicht auf unter Bäume, die keine Frucht tragen. Es ist nur Zierpflanze, du bist keine Zierpflanze. Gott hat dich geschaffen aus einem Fruchtbaum. Der Acker muss umgepflügt werden. Alles muss auf den Kopf gestellt werden. Und das ist meine Herausforderung heute Abend. Stell dein Leben mal auf den Kopf. Von oben nach unten und von unten nach oben. Radikal. Jesus will etwas Neues beginnen. Er kam in diese Welt und er stellte alles auf den Kopf. Dein Alten ist gesagt, aber ich sage euch. Und das ist dein Acker, dein Leben, das, was umgepflügt werden muss. Und dann erlebst du große Umwälzungen. Das beginnt mit einem Umdenken. Wer kann da selig werden? Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Wer kann da selig werden? Und erst dann kannst du neuen Samen ausstreuen. Erst dann kann was Neues anfangen. Stell dir mal vor, jetzt fängst du Samen auszustreuen zwischen Dornen und Disteln. Das erstickt alles. Deshalb geht auch nichts auf in deinem Leben. Pflüg zuerst mal um dein Acker, dein Leben. Reinige alles, kehr um. Das, was innen drin ist, raus, nach oben. Und was oben ist, runter. Begrabe es. Und du bist der Acker, du bist der Tempel. Du bist der Leib Jesu Christi. Und nur dann wird deine Frucht sinnvoll sein. Dein Dienst anders sein. Deine Aufgaben werden anders sein. Plötzlich bist du befähigt, guter Boden zu sein, dein Leben guter Boden zu sein und gute Frucht zu tragen. Du konzentrierst dich nur dann auf andere Aufgaben. Aber du bist jetzt eine neue Schöpfung, neue Kreatur. Du wächst mit deinen Aufgaben in der Verantwortung. Du erweiterst deine Fähigkeiten. Da ist so viel zu tun noch, liebe Geschwister. Denk nicht, wir sind fertig. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch so viel zu tun. Du erweiterst deine Gaben. Du hast eine Gabe, ein Pfund, ein Talent, gewinnst ein paar neue dazu. Du erweiterst deinen Einfluss, deine Kraft. Und du fängst an, Frucht zu tragen. So viele Menschen sind fruchtlos. Verstehst du, da wächst nur Unkraut. Nur Unkraut, nur Unkraut. Sehr schön. Nur Unkraut. Je öfter dein Boden umgepflügt wird, desto lockerer ist der Boden, desto mehr Frucht trägt es. Deshalb genier dich nicht jetzt umzuflügen. Wir fangen jetzt neu an mit Gott. Der gute Boden wird umgepflügt, umgegraben, umgewühlt, bearbeitet und dann erst wird der Samen ausgestreut, nicht vorher. Die meisten streuen viel zu früh den Samen aus, deshalb ernten sie auch nichts. Ein Vater hatte drei Söhne. Er lag beim Sterben, dieser Vater. Und hat einen großen Acker noch und dann sagte seine Jungs, auf dem Acker drüben ist ein Schatz vergraben. Die Söhne sind entsetzt, dass der Vater nicht gesagt hat, wo der Schatz begraben ist, aber da drüben ist ein Schatz begraben. Dann haben die drei Söhne angefangen, den Acker umzugraben. Das erste Jahr, nichts, kein Schatz gefunden. Das zweite Jahr umgegraben, nichts gefunden. Das dritte Jahr, den Acker umgegraben, nichts gefunden. Dann gesagt, das stimmt was nicht. Und im dritten Jahr haben sie dann ausgesät. Und der Acker hat so gute Ernte gebracht, weil es so umgepflügt war. Der Boden war so gelockert. Und sobald unser Leben gelockert ist, unser Boden umgepflügt ist, können wir den Samen ausstreuen. Dann werden wir eine gute Ernte ernten. Also wir müssen von Tag zu Tag erneuert werden, ihr lieben Geschwister. Von Tag zu Tag umgegraben werden. Wenn ich morgens aufstehe, ich bin nicht zufrieden mit mir selber. Ich weiß, da gibt es noch mehr. Und deshalb in jeder Predigt versuche ich auch rüberzubringen. Wir sollten mit Jesus anfangen und einfach mit Jesus wissen, es gibt noch mehr. Und ich schließe mit dem Wort aus der Offenbarung 21, Vers 5. Da heißt es, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und die Zeit ist jetzt, dass Gott in deinem und meinem Leben was Neues anfängt. Aber grab um, geh in die Tiefe. Nochmals ein Spaten tief, nochmals ein Flug mal tief. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ich mache alles neu. Lass uns aufstehen. Gott will etwas Neues in unserem Leben schaffen. Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Vater, ich danke dir, dass du mir hier gezeigt hast, du willst die Gemeinde, du willst dein Volk in Deutschland und wo auch überall die Christen sind, erneuern. Und Herr, wir stehen mittendrin in der Erneuerung. Und zwar in der Erneuerung unseres Herzens, unserer Seele, unseres Geistes, unseres Körpers, unseres Dienstes, unserer Zeit, unserer Hingabe. Herr, erneuere du mein Leben, erneuere du unser Leben, Herr Jesus. Wir stehen in deiner Gegenwart und wir brauchen brauchen mehr von dir. Und ich tue Buße und ich bekenne, Herr, wir haben noch viel zu wenig von deiner Gnade und Herrlichkeit. Wir möchten noch mehr haben. Wir möchten alles haben, was du hast. Herr, was du uns versprochen hast. Und wir möchten dafür offen sein, in Jesu Namen. Kannst du Amen sagen? Amen. Gott segne uns. Wir singen noch ein Lied.